darf. Geht das Mikrofon? Eins, zwei, drei, vier. Eins, so nahe geht das. Gut. Schön, dass ich hier sein darf. Shalom. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein. Euch auch wieder zu sehen nach einigen Jahren, wo ich doch immer wieder regelmäßig hier sein durfte. Die Pandemie unterbrach das ein wenig, aber nun ist ja das schon wieder vorbei. Ich möchte gerne auf diese Frage eingehen. Für mich ist das nicht logisch. Ja, nicht alles ist logisch. Vieles ist irrational. Ist nicht mit dem kognitiven Denken zu erklären und dann auch zu beantworten. Aber ich möchte gerne auf diese Frage mit eingehen und darauf eingehen, weswegen gibt es Feindschaft, weswegen gibt es Antisemitismus in der Gemeinde? Das ist verbunden mit der Geschichte. Wenn man die Geschichte Israels ansieht, dann sehen wir, dass es schon immer Feindschaft gab gegen Israel. Gab schon immer Feindschaft. Gab schon immer eine Feindschaft gegenüber Israel. Und das ist nichts Neues. Vielleicht ist es für dich neu aufgetreten seit dem 7. Oktober, als da die Hamas Israel überfiel, es ein großes Massaker gab, viele Juden starben und worauf dann auch der Krieg entstand in Gaza, auch einen Krieg mit den umliegenden Ländern sich nun abzeichnet, sehen wir in der Geschichte der Bibel, dass es schon immer Feindschaft gegen das jüdische Volk gab. Man denke nur an den Pharao, der ganz gezielt und bewusst die männlichen Knaben töten wollte. Er wollte das israelische, das jüdische Volk dezimieren. Bereits der Pharao beabsichtigte, nicht nur anti-jüdisch, antisemitisch zu sein, sondern auch konkret zur Tat zu schreiten. Oder wir denken an Haman, der gegen Mordechai war und ein Dekret erließ, alle Juden an einem Tag zu ermorden. Wenn da nicht die Esther gewesen wäre, die gefastet hätte, zusammen mit dem jüdischen Volk und dann diesen Plan entgegenzutreten, dass er zunichte gemacht werden konnte, indem das ein weiteres Dekret erlassen wurde, würde es heute wohl dieses jüdische Volk nicht in dieser Art und Weise geben. Oder wir denken an Amalek, den Feind Israels, wo sich verschwor, Israel zu vernichten. Oder denken wir an Balak aus Moab, der den Bilam beauftragte, Israel zu verfluchen. Er sagte der Bilam, wie kann ich fluchen, wenn Gott segnet? Ich kann nicht fluchen, denn Gott hat gesegnet. Denken wir an die Philister, an die Römer und mit dem Kaiser Claudius und Tiberius. Oder denken wir nur an Herodes, der auch da in Jerusalem sich aufmachte, gegen das jüdische Volk zu sein. Verfolgung gab es auch bei den Kirchenvätern. Bei den Kirchenvätern, also in der Gemeinde, bei Christen, auch bei Luther. Es gab Schäm- und Hetzpredigten in der Zeit von Hitler, wie es auch die SS zeigte. Benachteiligungen gegenüber das jüdische Volk gab es schon viele, viele Jahrhunderte. Gewisse Berufe durften sie nicht ausüben, nur bestimmte Berufe durften sie ausüben. Es gab Sondersteuern, Beraubungen, Berufsverbote, Vertreibungen, Ermordungen, Prognome in Israel, die Inquisition in Spanien. Ja, und weswegen ist das so? Weil das jüdische Volk sich oft, nein, nicht nur oft, sondern primär, grundsätzlich nicht vermischte mit diesen Völkern, wo sie lebten. Das jüdische Volk blieb jüdisch auch in Spanien. Es blieb jüdisch auch in Italien. Auch in allen anderen Ländern bewahrten sie ihre jüdische Identität. Und das gab eine Angriffsfläche, weil sie anders waren. Sie dachten anders, sie fühlten anders, sie reagierten anders, sie kleideten sich anders. Sie trennten sich und separierten sich nicht nur innerlich oft von diesen Nationen, wo sie vertrieben wurden, sondern sie zeichneten sich auch mit ihrem Verhalten, ihren Bräuchen, ihrer Ausrichtung gegenüber der Tora anders aus. Und so gibt es auch in der Gemeinde Vorbehalte oder gab es Vorbehalte, weil sie sich nicht missionieren ließen. Wie wurden sie doch gezwungen, sich zu bekehren, sich taufen zu lassen? In der katholischen Kirche oder auch bei der reformierten Kirche wurden sie immer wieder gezwungen, ihren jüdischen Glauben gegenüber der Tora, dem Alten Testament, abzuschwören, sich zu bekehren. Und dann sehen wir auch eine Feindschaft, eine antisemitische Haltung, weil sie immer wieder sagten, wir haben ein Ziel zurückzukehren nach Jerusalem, nach Israel. Sie hatten immer eine Sehnsucht, heimzukehren. Und jetzt sehen wir, dass sie seit 76 Jahren wieder in Israel eine eigene Nation sind. Aber zuvor hat sich das immer auch dann auch gezeigt in dieser Haltung. Dann sehen wir, dass von der Seite der Christen die Anschuldigung da ist und da war bei vielen noch, ihr seid der Christusmörder. Also der Antisemitismus in der Gemeinde bei Christen beruht oft auf diesem Vorwand, ihr Juden habt den Messias getötet. Aber wenn man diese Frage so hört, dann denkt man, ja, das stimmt. Aber welches Volk wäre überhaupt in der Lage gewesen, dieses vollkommene, reine, makellose Lamm Gottes hinzugeben und preiszugeben? Sie haben ja den Priester, das Priesteramt bekommen, von Gott Opfer darzubringen, zur Versühnung und Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Und Jesus war dieses Lamm Gottes, das auf die Welt gekommen ist. Darum heißt es ja, heute verkünden wir euch große Freude, der Retter ist geboren in der Stadt Davids, in Bethlehem. Und das waren die Hirten, die dies hörten. Und wohin gingen sie, dieses Zeichen anzuschauen? Sie gingen in den Stall zu Bethlehem. Und wo war dieses Lamm, dieser Messias, dieser Retter hingelegt? In die Krippe. Und jetzt müssen wir verstehen, die Hirten nahe zu Jerusalem, in Bethlehem, das sind circa 2,5 Kilometer Luftlinie, sie hatten die Aufgabe, diese Lämmer, diese Schafe vorzubereiten für den Priesterdienst, diese Tiere dann als Schlachtopfer dargebracht werden konnten. Und die Priester kamen, sie nahmen dann makellose Lämmer und legten sie in eine Krippe, ausgelegt und ausgefüllt mit Stroh. Und untersuchten es und dann wickelten die Priester dieses Opfertier, dieses Opferlamm in ein Tuch und trugen es in den Tempel. Ja, wie kam Jesus auf die Welt? Gewickelt als Zeichen, dass er das Lamm Gottes ist, in einer Krippe ausgelegt mit Stroh. Warum? Weil er derjenige ist und sein wird, der Welt Sünden trug und trägt. Er ist das Lamm Gottes. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Er ist das Lamm, das vor der Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, dahingegeben wurde von Gott. Er ist der Versöhner, der Erlöser, der Erretter, der für uns alle alles vollbracht hat. Und welches Volk wäre qualifiziert gewesen, diesen Opferdienst, dieses Opfer des Vaters zu prüfen, wenn nicht das jüdische Volk, das minutiös darauf achtete, dass alles den Reinheitsgeboten entspricht? Und wie konnten sie doch gegen Jesus keine Schuld vorbringen? So brachten sie Lügen vor. Und er selbst sagte ja dann, ja, ich bin es. Ich bin der Hamaschiach, der Gesalbte. Ich bin es. Tötet ihn, das ist Lästerung, sagten sie. Und wie ging er dann seinen Weg bis ans Kreuz als der Sohn Gottes? Als Opferlamm. Und deswegen, wenn wir diese Vorhaltungen gegenüber dem jüdischen Volk, gegenüber Israel haben, als Gemeinde, als wiedergeborene Christen, ihr seid der Christusmörder, haben wir nicht verstanden, was die Beauftragung und die Erwählung Israels ist. Wie hätten wir nun das Heil, wenn dieses jüdische Volk Israel nicht da wäre? Wir hätten den Messias nicht. Wir hätten das Verständnis über die Gottesdienste nicht, über die Verheißungen nicht. So zeigt es hier, wenn jemand diese Haltung hat, ihr seid die Christusmörder, zeigt es die Unkenntnis, die Verblendung und die Unwissenheit derjenigen, die das denken und glauben und sagen. Ja, dann warum gibt es Antisemitismus in der Gemeinde? Weil wir auch beeinflusst sind durch die Medien. Und zwar bewusst beeinflusst und manipuliert werden durch die Medien. Und eine Hetze geschieht gegen Israel. Eine Hetze, die da zur Feindschaft führt. Sie seien die Besatzungsmacht. Israel sei ein Apartheidstaat. Ja, wenn wir in Südafrika die Apartheid anschauen, was dazumals geschah, da wurde jeder Afrikaner ausgegrenzt aus Rassenideologie. Und keiner durfte von diesen Afrikanern ein Arzt, ein Richter oder eine normale Anstellung haben. Und wenn wir jetzt in Israel sehen, mit diesen 1,2 Millionen arabischen Israelis, mit muslimischem Glauben, die in Israel leben, da können sie Richter werden, Arzt, Oberarzt werden. Und wer verurteilte einen früheren Präsidenten in Israel? Ein muslimisch-arabischer Richter, ein Israeli, verurteilte den früheren Präsidenten Israels wegen dem, dass er sich nahte seiner Sekretärin und ein Übergriff stattfand. Und der Präsident, der jüdisch-israelische Präsident, nahm diese Verurteilung an. Also man kann Israel nicht vorwerfen, sie sei ein Apartheidsstaat. Denn es hat so viele arabische Israelis, 1,2 Millionen, die in jedem Bereich Israels leben, in die Schule gehen können, jeden Beruf wählen können. Sie haben die gleiche Krankenkassenversicherung. Das ganze System ist auf die Demokratie ausgelegt. Sie haben sogar eine eigene Partei in der Knesset. Also da ist nichts dran. Und dann gibt es eben diese irrationalen Begründungen. Also diese rationalen ideologischen Begründungen, kann nicht logisch sein. Ja, es ist eben nicht alles logisch und rational. Es ist oft irrational. Und es zeigt auch, dass es das Ziel mit sich bringt, dass das Zeugnis Israels in der Gemeinde zum Verstummen gebracht wird. Menschen, die in der Gemeinde anti-jüdisch sind, antisemitisch sind, bringen das Thema Israel zu verstummen in der Gemeinde und berauben die Gemeinde einen kostbaren Schatz. Und deswegen gilt es und galt es, konkret auch Stellung zu nehmen. Die St. Krishona, die Pilgermission, das ist eine Krishona-Gemeinde, Viva-Kirche, Schweiz, Pratteln, hat eine Geschichte mit Israel. Und weil sie eine Beziehung zu Israel hatten und haben werden, so Gott will, mit viel Herz und Liebe gegenüber dem israelischen Volk, hat der Antisemitismus in der St. Krishona, in Krishona-Gemeinden, wenig Raum gehabt, bis keinen Raum gehabt. In der Zeit der NS, wo Hitler sich aufmachte, war der Rassismus, der Antisemitismus in den St. Krishona-Gemeinden nicht sehr verbreitet. Es gab gewisse Gemeinden, die nicht auf eine kritische Distanz gingen zur NS, zum Nationalsozialismus. Und das ist auch etwas, was ihr als Krishona aufgearbeitet habt in den letzten 2-3 Jahren, dass ihr zu wenig auf kritische Distanz gegangen wart gegenüber allem, was judenfeindlich war zur Zeit Hitlers, des Zweiten Weltkrieges. Und es zeigt etwas von eurer Bereitschaft, reflektiert unterwegs zu sein. Und das ist gut. Das ist wirklich gut, dass ihr das habt. Und es zeigt auch uns heute in der Gemeinde, dass wir gegenüber jedem Rassismus, gegenüber jedem Antisemitismus in der Gemeinde Einhalt gebieten und sagen, das hat hier keinen Platz. Die Gemeinde ist ein Gebetshaus für die Nationen. Aus lebendigen Steinen, aus allen Nationen und Kulturen kommen sie zusammen in Christus Jesus, dem Herrn, und beten den Vater an. Das sei weder Jude noch Grieche, Frau noch Mann, weder reich noch arm, sondern es geht um Christus, in Christus. Und deswegen hat auch der Antisemitismus, nationalistische, patriotistische Gedanken, nicht den Stellenwert, wie es vielleicht in einer politischen Partei haben kann und hat. In der Gemeinde geht es um den König Jesus Christus, der unser Fundament ist, um das Haupt der Gemeinde, der jedes Glied am Leib lenkt, wie er es will. Und Zum Abschluss dieser Frage möchte ich uns mit hineinnehmen in eine theologische Betrachtung, weswegen Antisemitismus in der Gemeinde keinen Raum haben sollte. Warum? Wir haben einen himmlischen Vater, der dieses geringste Volk von allen Völkern aus Liebe erwählt hat. Und er sagt, ich werde ihnen ein Vater sein. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt er gegenüber wem? Dem israelischen jüdischen Volk. Mit wem hat der himmlische Vater, der Allmächtige, Gott, Adonai, Elohim, die Bündnisse geschlossen? Mit dem jüdischen Volk. Dann, wenn wir den Vater ansehen, sehen wir, dass er immer noch ein liebender, treuer Vater ist. Er ist treu, auch wenn das jüdische Volk untreu ist. Er ist auch gegenüber uns treu, wenn wir untreu sind. Bei Jesus, wie ist es bei Jesus? Jesus, er ist derjenige, der das jüdische Volk von ganzem Herzen geliebt hat und sein Leben aus Liebe niedergelegt hat. Natürlich, er hat die Pharisäer und die Sadduzäer wegen ihrer Religiosität konfrontiert. Hat er? Heuchelei, Gesetzlichkeit, Falschheit hat er konfrontiert. Jesus konfrontierte jede Heuchelei, jede Religiosität. Aber er liebte das jüdische Volk und er war gesandt für die verlorenen Schafe Israels. Und er gab sein Leben am Kreuz hin für das jüdische Volk. Der König der Juden, der König Israels, gab sein Leben aus Liebe dahin. Und seine Liebe hat nicht aufgehört. Es wird sich wieder zeigen, wenn er wiederkommt und ganz Israel gerettet wird. Der Heilige Geist, er liebt Israel. Und er wirkt im Verborgenen wie im Sichtbaren. Und er ist der Wächter über dem Wort Gottes. Der Heilige Geist wacht über der Erfüllung des prophetischen Wortes. Und wir sehen vor unseren Augen, wie sich dieses prophetische Wort erfüllt. Und wenn wir nun wiedergeborene Christen sind und unseren himmlischen Vater Abba nennen, Jesus unseren Herrn, haben als unseren Erlöser, unseren König und den Heiligen Geist in uns haben, wie kann da Antisemitismus Raum haben in unserem Herzen? Das heißt nicht, dass wir alles immer Ja und Amen befürworten. Wir sind ja schnell und gerne bereit zu kritisieren. Aber vielleicht gilt es hier auch einen Schritt zurück zu machen. Und bevor wir kritisieren, also griechisch heißt Kritik, fähig zu beurteilen, Kritikos, fähig zu beurteilen. Bevor wir denken, wir seien fähig zu beurteilen, was in Israel richtig und gut wäre, vielleicht Schritte 2, 3 zurück machen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt da gerade gut wäre, was die Entscheidung, was korrekt wäre, Herr, ich habe keine Ahnung, aber ich bete für das Parlament, ich bete für den regierenden Minister, den Benjamin Netanyahu, ich bete für Israel, ich bete für Frieden in Israel, ich bete für Versöhnung, ich bete, dass sie zum Lichtglanz werden unter den Nationen. Ich bete, dass Jerusalem zum Lobpreis wird unter den Nationen. Ich bete. Und in dieser Haltung des Gebetes segnend einzugreifen. Wir haben nämlich einen Auftrag, Israel zu trösten und nicht zu bekämpfen. Tröstet, ja tröstet mein Volk. Und der Herr selbst sagt im Psalm 33, 10 bis 12, der Herr macht zunichte die Ratschlüsse der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Und da sehen wir auch, wenn er die Ratschlüsse der Nationen zunichte macht, wie Gott wacht über diesem Volk. Und er hat viel zu wachen. Ein israelischer Soldat, messianischer Israeli, sagte seinem Vater, wenn Gott nicht wachen würde über Israel, nur einen Moment schlummern und schlafen würde, dann wäre Israel nicht mehr da. Die Übermacht aus den muslimischen Nationen ist so groß. Wir haben ca. 8-9 Millionen Juden gegenüber 1,5 Milliarden Muslims. Wir denken nur an den Unabhängigkeitskrieg, wo 650.000 Juden die Unabhängigkeit ausriefen. Und sie wurden da systematisch entwaffnet, die Juden. Im Untergrund gab es ca. 15.000 Gewehre. Und Jordanien, Transjordanien und allen Ländern rundherum wurden aufgerüstet. Und die Amerikaner wie die Engländer sagten, wenn wir hier abziehen, gibt es ein Blutbad in Israel. Und bei diesem Befreiungskrieg, Unabhängigkeitskrieg, als Israel die Unabhängigkeit ausrief, sagten die arabischen Nationen, das ist keine Unabhängigkeitserklärung, das ist eine Kriegserklärung für uns. 6.000 Juden starben dazumals, vor 76 Jahren. 12.000-13.000 starben, die Israel angriffen. Und wie wurde da Israel bewahrt und erweiterte sogar noch das Gebiet? Also Gott steht zu diesem Gebiet. Und so gibt es auch diesen religiösen Kampf. Auch der Antisemitismus aus dem arabischen Raum ist im Koran erhältlich und beschrieben, zeigt sich ab. Auch die Al-Aqsa-Moschee und der Felsenturm, der auf dem Tempelberg sind, gibt auch immer wieder da deswegen Kämpfe. Aber der Herr sagt, die Bibel sagt, ich habe meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Auf dem Berg des Herrn ist der König geweiht. Und so schließe ich einmal diese Frage ab. Ja, vielleicht noch ein Gedanke zum Abschluss. Wir sollen achtsam sein, dass die Ersatztheologie, dass wir jetzt Israel seien, oder die Erfüllungstheologie, dass in Christus alles erfüllt sind, ist, dass das keinen Platz hat hier in der Gemeinde. Denn wenn wir sagen, wir sind Israel, oder in Christus hat sich alles erfüllt, bietet sich Raum gegenüber Israel zu hetzen, sie einmal mehr zu deformieren und ihnen diese Stellung, die Gott ihnen zugesagt und zugedacht hat, zu bekämpfen. Denn der Herr sagt im Römerbrief 11,29, ich gereue mir die Gnadengaben nicht. Und das hat er gegenüber Israel gesagt. Der Herr gereut sich der Erwählung Israels nicht. So habt Acht in der Gemeinde, in euren Gesprächen, dass wir nicht Israel dem Land berauben und sagen, ihr habt kein Anrecht auf dieses Land, ihr habt kein Anrecht auf eine Existenz, ihr habt kein Anrecht darauf zu leben in Freiheit. Denn ihnen gelten nach wie vor die Verheißungen. Wir wollen nicht vergessen, welche Wurzel uns trägt. Wer trägt uns? Die Bündnisse des Herrn gegenüber Israel und das Erbe, was wir haben in Christus Jesus. So lasst uns immer wieder auch Israel trösten, beten für sie. Denn er wird auch gegenüber den Feinden aufstehen und sie zunichte machen. Jesaja sagt dreimal gegenüber Israel, fürchte dich nicht, Israel, ich helfe dir. Und das sagt der Herr Gott, fürchte dich nicht, Israel, ich helfe dir. Jesaja 41, 8 bis und mit 16. Dreimal bekommen sie von Gott den Zuspruch, fürchte dich nicht. Und wie fürchten sie sich doch vor allem, was da geschieht in den Nationen, in Israel selbst.
Vielen Dank für diese sehr ausführliche Antwort. Sehr interessant, auch diese Verbundenheit zu sehen, die wir mit Israel haben. Für mich war das ja nie ein Thema. Ich hatte nie irgendwie einen Hass oder sonst irgendwie negative Gedanken über Israel. Ich schätze es immer sehr, wenn ich etwas von Israel höre, vor allem auch von den messianischen Juden. Wir können sehr, sehr viel lernen von ihnen. Und das führt uns zur zweiten Frage, bis jetzt nicht so theologisch, oder, aber die fand ich trotzdem auch sehr, sehr spannend. Thomas, die zweite Frage kannst du einblenden. Und da geht es um die Quelle. Die Quelle der Informationen. Ich lese uns die zweite Frage vor. Wie schätzt du die Informationen, die in den Medien veröffentlicht werden, ein? Stellen sie die aktuelle Situation korrekt dar?
Ja, ich denke, das ist schon auch wichtig, dass man hier nicht nur einmal hinsieht und einmal hinhört, sondern genau hinsieht, ein zweites und ein drittes Mal hinsieht, aus verschiedenen Perspektiven auf ein Thema wie dieses hinblickt. Ob es wahr ist oder nicht, die Summe der Wahrheit ist Wahrheit, sagt die Bibel über theologische Fragen. Jetzt haben wir hier in Europa, in der Schweiz, eine Medienberichterstattung, die oft anti-israelisch ist, pro-arabisch. Und das hat einen Grund, weil viele Medienhäuser in arabischen Händen liegen. Aus den Emiraten, aus Saudi-Arabien gehören France Presse den Muslimen und anderen. Und dann sehen wir die deutsche Berichterstattung mit ARD und anderen, die ihre eigene Geschichte haben mit den Juden. Und wir haben die französische Berichterstattung. Und das sind alles Quellen hier aus Europa. Aber die besten und wichtigsten Quellen kommen aus Israel selbst. Und dann bedingt es, dass man zum Beispiel Arabisch, Hebräisch oder Englisch kann, damit man ein Gesamtbild bekommt. Und deswegen würde ich nicht sagen, generell, es ist alles falsch oder alles richtig, sondern prüft alles und bewegt im Gebet vor Gott, wie ihr und was ihr da hört und was es bei euch bewirkt. Wenn wir die Berichterstattung ansehen, gerade jetzt mit den Protestdemonstrationen in den Universitäten, wo die klügsten Köpfe pro Hamas, pro Palästina sind und schreien, es ist ein Genozid, ein Völkermord, wo ja kein Völkermord stattfindet, zeigt uns etwas, wie auch diese Propaganda, diese Macht der Medien bewusst genutzt wird, um Aufsehen zu erregen. Es zeigt etwas auch über den Zustand in den Nationen, wie viel pro- oder anti-israelisch sind, pro-palästinisch sind oder pro-Hamas sind und das Legitimieren, dass Gewalt gerechtfertigt ist gegenüber dieser Besatzungsmacht. Und wir sehen auch in Hamburg, in Berlin, in vielen Städten, wie verbreitet der Hass gegen das jüdische Volk ist und wie Medien bewusst benutzt werden, um Propaganda zu machen. Und für uns Christen in der Gemeinde, jetzt rede ich bewusst zu Christen, die wiedergeboren sind, wir sollen uns leiten lassen vom Wort Gottes. Die Bibel hat gesagt, es gibt Kriege, es kommen Kriege, es wird Israel, Jerusalem wird ein Zankapfel sein, aber alle, die versuchen, diesen Stemmstein hochzuheben und denken, sie wüssten, was jetzt da recht ist, sie werden sich wundreißen. Wer Israel antastet, wird den Herrn antasten. Und so ist gerade diese Frage nach der Richtigkeit, wie man diese Informationen der Medien beurteilen soll, auch eine Frage, wie gehen wir mit Lügen um, wie gehen wir mit Propaganda um, wie gehen wir mit Fake News um und wo kommen wir zu guten Quellen, zu den Quellen, wo wir auch eine andere Sichtweise bekommen. Ich erinnere mich nur an den Beschuss eines Krankenhauses in Gaza. Es gibt ja viele Krankenhäuser in Gaza, wo es einen Raketenbeschuss gab und so hieß es, 400 Palästinenser starben. Und innerhalb Minuten hieß es, das sei Israel gewesen. Und dann steht Israel in einer Bringschuld, das zu beweisen, dass es nicht war. Und dank dem, dass es Videoaufnahmen gab, wo man sah, wie die Rakete abgeschossen war aus Gaza, aber eine Fehlleitung hatte und auf ein Krankenhaus traf, wurde bewiesen, dass es Israel nicht war. Denn wir wissen ja heute noch, dass diese Raketenstationen, diese ganze Munition unter Schulhäusern, unter Krankenhäusern stationiert waren. Sogar die Gefangenen wurden teilweise, was ja immer noch 120 Geiseln hat, nach mehr als 7 Monaten geiselhaft, dass die auch in Spitälern gefangen gehalten wurden, also unter den Spitälern. Und das ist schon auch für uns fast nicht vorstellbar, dass es so eine abgrundtiefe Abneigung, ein Hass, ein, gegen Israel hat, der sich nicht scheut, alles in die Waagschale zu werfen, um Israel zu diffamieren, auch mit Lügen. Und das ist ja auch etwas, was wir gar nicht wahrhaben wollen. In der Charta der Hamas steht ganz bewusst, dass Israel vernichtet werden soll. Auch der Iran sagt ganz bewusst, wir wollen keinen jüdischen Staat, wir wollen keine Juden in diesem Landbereich. Und wir ignorieren oft diese Nachrichten und halten sie klein und sagen, ja, aus unserem humanistischen Verständnis, Israel sollte doch jetzt die Feinde lieben und ihnen Gutes tun. Aber das ist zynisch. Das ist echt zynisch, wenn wir denken, jetzt sollten sie sich einmal mehr einfach hingeben, sich abschlachten lassen. Das ist Zynismus. Ist die Frage so beantwortet?
Ja, ich denke, das gibt sicher mal einen umfassenderen Sichtweise auf das Ganze, weil es gibt ja so viel Information, ist ja gar nicht immer so einfach, da den Überblick zu halten. Und gerade wenn man jetzt nicht unbedingt Arabisch und Hebräisch kann, ist man natürlich immer auch froh, wenn man jemanden hat, der sich da in dieser Thematik gut auskennt, gute Kontakte pflegt und auch das Gesamtbild uns etwas näher bringen kann. Die dritte Frage, die wir als Gemeinde an dich stellen, die ist wahrscheinlich etwas umfassender für die meisten, die sich mit der Endzeit auseinandersetzen, sehr interessant. Die dritte Frage, in welcher Phase in der Endzeit befinden wir uns? Anhand der Offenbarung. Lassen sich hier schon klare Aussagen dazu machen?
In welcher Phase befinden wir uns? Es wäre eine Fehlleitung, wenn wir diese Frage nur anhand der Offenbarung betrachten würden. Da mal ganz wichtig, dass wir das hier festhalten. Die Offenbarung reicht nicht aus, um diese Frage zu beantworten. Es wäre zu kurz gegriffen, es wäre einseitig, es wäre fehlleitend. Lassen sich schon klare Aussagen machen? Ja, es gibt Hinweise von der Bibel her, in welcher Phase wir uns befinden. Und ich möchte dazu gerne auf die Worte Jesu eingehen, wo er Folgendes sagt. Und zwar in Matthäus 24, 32 bis und mit 36 sagt Jesus, lernt von dem Feigenbaum folgendes Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und die Blätter treiben, so wisst ihr, sag einmal, so wissen wir. So wissen wir. Also Jesus möchte, dass wir vom Feigenbaum ein Gleichnis lernen, das wir wissen. Nicht vermuten oder denken oder für wahr halten, sondern wissen. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, sagt Jesus, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr all das seht, dass der Herr nahe vor der Tür steht. Und was sagt hier Jesus? Mitten in seiner Endzeitrede hält er an, er berichtet über Verfolgung, Verführung, Krieg, Kriegsgerüchte, Seuchen, Hungersnöte, Erdbeben. Und das spricht er gegenüber seinen Jüngern auf dem Ölberg aus. Matthäus 24, 1 und 2. Das spricht er zu seinen Jüngern, gegenüber seinen Gläubigen. Und dann sagt er Folgendes, wahrlich, sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Es gab immer den Wunsch und es gibt immer den Wunsch, genau zu wissen, wo wir uns befinden, auf dieser Zeitachse der Wiederkunft des Herrn, die verbunden ist mit der Endzeit. Die Endzeit hat begonnen mit dem, dass Jesus die Gemeinde in Existenz brachte und gesagt hat, wartet zu Jerusalem, bis ihr Kraft empfangt und den Heiligen Geist bekommt. Und ihr werdet Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, Samaria, Galiläa, bis an die Enden der Erde. Und geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Seitdem ist Endzeit. Eine Epoche der Gnade, wo dann auch eine Wiederkehr, eine Ankunft des Herrn für die Gläubigen hat. Und für mich, wenn wir diese Frage beurteilen wollen, gibt es verschiedene Indikatoren, wie wir diese Frage behandeln sollen. Also ein Aspekt ist, das heißt in der Bibel, Matthäus 24, das Evangelium wird verkündet werden bis an die Enden der Erde. Das Evangelium geht hinaus, jetzt, ging hinaus und wird hinausgehen, damit alle die Zugang haben zur Verkündigung des Evangeliums des Himmelreiches. Denn Gott will, dass nicht ein Mensch verloren geht. Das ist seine Langmut und Güte und das ist der Missionsauftrag, den er der Gemeinde gegeben hat. Und nun sehen wir, wie Nationen erreicht werden, wie die Bibel in x Hunderte von Sprachen übersetzt wurde, damit möglichst alle erreicht werden. Und das ist noch heute noch eine starke Ausrichtung der Missionsbefehl. Das ist ein Indikator, werden die Nationen erreicht, die Vollzahl der Nationen muss da sein, bevor der Herr wiederkommt. Das ist für mich ein Gradmesser, ein Temperaturmesser, wie weit sind wir schon bei der Wiederkehr des Herrn. Ein zweiter Aspekt ist 2. Thessaloniker Kapitel 2. Es muss der Abfall, die Gottlosigkeit sichtbar werden. Und sie wird zunehmend und zunehmend sichtbar. Die Gottlosigkeit, die Rebellion gegen Gott bereitet den Weg für den, der da kommen wird und sich in den Tempel setzen will als Antichrist. Die Gottlosigkeit, die da ist, der Abfall vom Glauben oder die Unfähigkeit zu glauben, sich Gott zuzuwenden, sein eigenes Leben so zu leben, wie man selbst will, ist für mich ein weiterer Temperaturmesser, ein Gradmesser, wo wir uns befinden. Denn Jesus sagt, wir leben in den Tagen Noahs. Man trinkt, man freut sich, man heiratet. Das ist ja alles nicht schlecht, etwas zu essen und zu trinken oder zu heiraten. Aber es war in den Tagen Noahs eine Generation, wo Gott sich gereute, dass er den Mensch mich machte. 1. Buch Mose, Kapitel 6, 11. Und der Herr sah, dass die Menschen tagtäglich nur über das Böse nachgesonnen haben. Und sie waren erfüllt mit Gewalttat. Und Gewalttat im Hebräischen ist das Wort Hamas. Also, wenn wir nun sehen, wie gewalttätig die Nationen sind, wie wir oft hören über Mord und Vergewaltigungen und Raub und Krieg, Kriegsgeschehen, Seuchen, Erdbeben, denken wir nur an die Türkei und Syrien vor ein paar Monaten, circa einem Jahr. Ein weiterer Indikator. Ein dritter Indikator, also der erste ist die Weltmission, die zweite ist, ist der Abfall, der dritte ist die Gemeinde. Es wird eine Gemeinde sein, die ohne Runzeln und Flecken geheiligt und gereinigt, untadelig für den Bräutigam bereit ist. Wie steht es um die Gemeinde? Gibt es da eine Schar, die sich vorbereitet auf die Wiederkunft, wo der Bräutigam seine Braut ruft? Wo in uns eine Liebe, eine Vorfreude wächst auf diesen Hochzeitstag, auf diese Vereinigung? Und da gibt es eine Braut weltweit, die sich bereitet, die sich schmückt, die sich reinigt, die sich absondert, die keine Sünde in ihrem eigenen Leben haben möchte, die sich wäscht im Blut Jesu, die sich erfüllen lässt vom Heiligen Geist, die sagt, Herr, erfülle mich, ich bitte um den Heiligen Geist. So wie im Gleichnis Jesu gegenüber diesen 10 Jungfrauen. 5 waren töricht, 5 waren klug und die Klugen hatten Reservenöl und waren bereit auf die Stunde der Wiederkunft des Bräutigams, wo der Ruf kam um Mitternacht, das schliefen ja alle ein, um Mitternacht, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und so zündeten sie die Lampen an und die, die kein Reserveöl, ein Bild auf den Heiligen Geist hatten, verpassten den Eintritt ins Freudenfest, ins Hochzeitsfest. Und das hieß, die Türe ist nun zu. Also Ein dritter Indikator ist der Zustand der Gemeinde. Da hätte ich mit mir noch eins. Okay? Und dann sehen wir Israel als einen weiteren Indikator, wenn der Feigenbaum saftige Triebe hat und Blätter treibt. Wer ist der Feigenbaum? Israel. Der war 76 Jahre nicht da. Der Feigenbaum, der blüht oder der sprost. Und Jesus sagt, wenn ihr wieder sagt, Baruch haba b'shem Adonai, gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn, dann werdet, wenn ihr mich wieder anerkennen werdet, dann werde ich wiederkommen. Und nun sehen wir die Rückführung, also zuerst die Staatsgründung Israels 1948, die Sammlung der Nationen, der Sammlung der Juden aus den Nationen, Hesekiel 36, wie er sie sammelt und seinen Namen heiligt. Sie haben ja den Namen des Herrn durch ihren Wandel verunehrt, entheiligt. Und nun heiligt er seinen Namen, Hesekiel 36, durch die Sammlung der Juden nach Eretz Israel, nach Israel. Und er sammelt sie. Und wir sind da Wellen über Wellen zurückgeführt worden von Juden, oft unter großer Verfolgung und Not sind sie gekommen. Und er sammelt sein Volk. Die Juden werden gesammelt. Es fehlen noch circa 7-8 Millionen Juden weltweit, die zurückkommen werden, zurückkommen müssen, weil er sie sammelt. So sehen wir die Staatsgründung und die Sammlung und dann Hesekiel 36 auch die Wiederbelebung des Volkes Israels, die geistliche Wiederbelebung, dass sie sagen, wir wollen nicht so leben wie die Nationen. Denn das war ja immer ihr Wunsch, so zu sein wie die Nationen, einen König zu haben wie die Nationen, zu leben wie die Nationen. Sie wollten ja gar nicht jüdisch sein, ausgesondert. Das ist ja ihr größter Kampf, so zu sein, wie es Gott gerne möchte. Das wollen sie gar nicht. Und sie merken, aber das ist eigentlich das, wozu wir bestimmt sind. Für Gott zu leben. Eine Gemeinschaft, eine Beziehung zu haben mit Gott. Und so sehen wir aus der Prophetie mit Hesekiel, dass es eine geistliche Erneuerung geben wird. Und die gibt es zurzeit, die nimmt zu, dass Juden Jeshua erkennen als ihren Hamashiach, als ihren Erlöser. Jeshua ist der meist gegoogelte Name, religiöse Name in Israel. Die Frage nach Jeshua, nach Jesus auf Deutsch, ist eine Frage, die sie so stark herumtreibt. Ist er schon gekommen, so wie die Christen sagen, oder wird er erstmalig kommen? Diese Frage, diese geistliche Frage, die beschäftigt sie. Und sie beten ja jeden Tag. Für uns in den Nationen, sie beten, sie lesen die Bibel. Und es gibt natürlich auch viele säkulare Juden, Juden, die gar nicht leben, wie es die Bibel sagt, die Tora sagt. Aber wir sehen, dass dieses Zweigesaftigte, und hier heißt es, wahrlich, ich sage, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Ja, wie lange ist eine Generation? Was gehört zu einer Generation? 20 Jahre? 25 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 80 Jahre. Was ist eine Generation, wo Jesus hier sagt, die Generation wird nicht vergehen? Also jetzt könnten wir sagen, vom Baby bis zur 92-jährigen Frau, das ist alles eine Generation. Alles schauen auf die gleiche Zeitepoche. Biblisch gesehen ist eine Generation Psalm 90, 70 bis 80 Jahren, das ist eine Generation. Es geht nicht um die 40 Jahre wie in der Wüstenwanderung, das war ja ein Strafgericht, 40 Jahre Wüstenwanderung, da gab es ja dann junge Männer und Frauen, die waren unter 20, die gab es schon, die kamen ins verheißene Land. Und es ist auch nicht die Zeitrechnung, wie wir denken, mit Generation X und Y und Z und jetzt fängt es wieder an mit Omega. Und all 10 Jahre ist eine neue Generation. Das ist nicht biblisches Denken. Sondern das biblische Denken ist 70 bis 80 Jahre, ist circa eine Generation. Und nun sagt Jesus hier, in dieser Generation werdet ihr sehen, wie die Zweige saftig werden und Blätter treibt. Wie der Feigenbaum saftige Zweige hat und Blätter treibt. Und das sehen wir vor unseren Augen. Israel ist vor unseren Augen ein Hinweis auf die Wiederkunft des Herrn. Also bevor der Herr wiederkommt, geschieht eine Sammlung in Israel, werden sie ihr Land wieder haben, es wird eine geistliche Erneuerung geben, wir werden den Abfall sehen, den Abfall von den Nationen hin zur Sünde, und wir werden als fünftes die zunehmende Entwicklung sehen des Antichristen, wie er alles vorbereitet. Und der Antichrist ist am Wirken. Wir haben so viele Datenerfassungen und Verbindungen der Daten. Wir denken manchmal gar nicht, wie weit dass wir da schon sind. Aber in der Regel weiß die Swisscom oder ein Telekom-Unternehmen, wo du jetzt angebunden bist, wo du zurzeit steckst. Wenn du dein Smartphone dabei hast, wissen sie, wo du bist. Und wir sehen auch hier die ganzen Vorbereitungen, die es gibt, auch mit dem Zahlungssystem, mit dem Kommen, dass wir bargeldlos zahlen sollen, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wenn wir nicht das Mahlzeichen haben oder einen gewissen Implantat. Wir sehen die Entwicklungen, die alle dazu führen, dass der Antichrist, dieser Diktator, sich setzen kann in dem Tempel, in Jerusalem auf den Tempelberg. Da muss ja etwas geschehen noch, dass das kommen kann, dass dort dieser Tempel gebaut werden kann. Und da sehen wir, das ist das Letzte, dass alles rufen wird nach Frieden, Frieden. Das 2. Thessaloniker Brief. Es wird eine Zeit kommen, wo es eine Friedensbewegung geben wird, wo nur nach Frieden ruft. Aber dann wisst, dass die Rettung nahe ist und das Verderben kommen wird. Es gibt da noch andere Indikatoren mit Israel, mit dem Antichrist, aber ich möchte hier nicht Angst verbreiten. Aber zusammenfassend, wo befinden wir uns anhand der Bibel? Gibt es klare Aussagen? Ja, sie gibt es aus dem Buch Daniel, aus dem Buch Jesaja, Jeremia, Zacharia. Es gibt sie auch in der Endzeitrede Jesu. Es gibt sie auch in der Offenbarung, Offenbarung 11, dass es wieder einen Tempel geben wird, den 6. Tempel, der Maß genommen wird, wo der Antichrist sich setzen wird. Ja, es gibt klare Hinweise. Ich fasse nochmal zusammen. Ein Indikator ist die Weltmission. Das Evangelium soll hinausgehen zu allen Nationen bis an die Enden der Erde. Und das Zeugnis von Jesus Christus, seiner Rettung, soll allen Menschen bekannt werden. Er will, dass niemand verloren geht. Das Erste. Zweite ist der Abfall in den Nationen. Der ist da und wird noch schrecklicher werden. Aber wenn das Böse zunimmt, wird die Gnade überreich sein. Das ist der zweite Punkt. Dann haben wir die Gemeinde, die Brautgemeinde, sich vorbereitet auf den Bräutigam. Und dann haben wir als Viertes, haben wir Israel. Die Liebe zu Israel, wie sich prophetische Weissagen vor unseren Augen erfüllt. Ich denke zum Beispiel an meine Kindheit zurück, als ich mit 5, 6 Jahren in Israel war. Ich war ja viele Jahre immer wieder regelmäßig dort durch meinen Vater. Da hat es noch keine Klimaanlage gehabt in diesem Auto. Und wir waren am Toten Meer, am Salzmeer, mit 45 Grad. Und ich durfte kurz schwimmen gehen im Salzwasser. Und es hatte keine Dusche gehabt. Und es war noch 2 Stunden bis nach Elat. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Kosmetikpaste aus Salz und Mineralien meine Haut juckte. Und da sagte mir mein Vater als Beruhigung, es wird einmal Fische haben am Toten Meer. Ja, und diese Fische habe ich gesehen, diese Süßwasserfische, die gibt es. Prophetisches Wort hat sich erfüllt in meiner Lebzeit und ich sehe noch viel anderes. Also Israel als Viertes und als Fünftes der Antichrist, wo alles darauf setzt, das jüdische Volk zu vernichten, sich zu setzen, die Anbetung zu bekommen aus den Nationen. Und so möchte ich gerne diese Frage abrunden.
Vielen Dank, Silas, für die Beantwortung dieser dritten Frage. Es war sehr interessant, sicher auch intensiv. Seid ihr alle noch da? Konntet ihr das alles mitnehmen? Hochinteressant, hochinteressant. Und ich schätze das sehr. Ich schaue schon etwas auf die Zeit.